Sacharja 14, Vers 16 bis 19, unter dem Thema Schlussphase der Heilsgeschichte. Und alle übrigen unter allen Heiden, die wieder Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und zu halten das Laubhüttenfest. Welches Geschlecht aber auf Erden nicht heraufkommen wird, gern Jerusalem anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, über die wird's nicht regnen. Und wo das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird's über sie auch nicht regnen. Das wird die Plage sein, womit der Herr plagen wird, alle Heiden, die nicht heraufkommen, zu halten das Laubhüttenfest. Denn das wird eine Sünde sein der Ägypter und aller Heiden, die nicht heraufkommen, zu halten das Laubhüttenfest. Schon am Anfang dieser Verse finden wir das bestätigt, was wir heute Vormittag uns ganz neu gesagt haben, dass es Übrige unter den Heiden gibt. Alle Übrigen unter allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen. Also, es gibt Übrige. Das Gericht Gottes steuert immer gründlich, aber nicht zerstörend, sondern zurechtbringend. Und somit sind Übrige unter den Heiden noch da, aus den Nationen, die gegen Jerusalem gestritten haben und unter das zurechtbringende Gericht gekommen waren. Die anderen sollen nun den Gottesdienst aufnehmen und den Herrn aller Herren ehren. Und zwar einen reinen Gottesdienst, einen wahren Gottesdienst, einen Herzensgottesdienst. Einen Gottesdienst, der wohlgefällig ist, dem Schöpfer aller Dinge. Nachdem Jesus, der Messias, also gekommen ist zu der Zeit und alle Feinde Jerusalems zunichte machte, wird das Friedensreich ausgebreitet von Jerusalem. Und er wird den Rechtfertigungsanspruch sichtbar machen. Was ist der Rechtfertigungsanspruch? Es ist der Anspruch, den Lohn seiner Schmerzen einzusammeln. Er ist für die Sünden der Menschen gestorben und zu ihrer Rechtfertigung, dass sie leben können, auferstanden von den Toten. Wir lesen auch in Römer 5, das ist ja ein Brief über die Rechtfertigung, der ganze Römerbrief, der deutlich macht, dass alle Menschen verdammt und verloren sind von ihrem Zustand her, durch die Sünde geprägt, aber Gott einen Weg gefunden hat, um den Menschen wieder da herauszuholen und ihn ins Leben zu setzen. Dieses Leben soll erscheinen bei uns, unter den Völkern, im Volk Israel. Und diese Rechtfertigung, dass Jesus Christus ins Mittel getreten ist und hat diese Erlösung gebracht, soll sichtbar werden. Kapitel 5, Vers 18. Da heißt es, wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Über alle Menschen. Und ich bitte dabei zu beachten, das Wort alle. Die Rechtfertigung ist auch für alle Menschen geschehen. Der Tod ist geschehen für die Sünde aller Menschen. Die Auferstehung gilt auch für alle Menschen. Die Auferstehung gilt für alle Menschen. Sie ist bereitet für alle Menschen. Die Frage ist also nicht, darf und kann jemand auferstehen von den Toten? Sondern die Frage ist, will er auferstehen von den Toten? Will er Sündenvergebung haben und somit leben aus Gott? Das ist die Frage. Denn das, was Gott gemacht hat, gilt für alle. Der Preis, so haben wir uns in diesen Tagen auch gesagt, für die Sünde, ist für alle bezahlt. Egal wie sie heißen, egal was sie sind, was sie gewesen sind auf dieser Erde, was sie gemacht haben. Der Loslösungskauf ist allumfassend. Und die Kraft der Auferstehung ist genauso allumfassend. Für alle geschehen, für die der Loslösungspreis bezahlt worden ist. Nun können wir uns schon menschlich durch unseren Verstand vorstellen, dass jemand, der das tut, auch diesen Anspruch geltend machen möchte auf die Rechtfertigung, auf das Werk, das er getan hat. Ich habe das Werk getan, ich möchte das Resultat sehen. Ich stelle einen Anspruch auf das Resultat. Ja? Und das wird hier geschehen im tausendjährigen Friedensreich. Hier soll sichtbar werden, welchen Rechtsanspruch der lebendige Gott in Jesus Christus hat auf die Seelen der Menschen. Und das kann natürlich nur bei denen sonderlich zu sehen sein, die ihm dienen. Das ist der Anspruch des lebendigen Gottes. Sie sind mein, sie waren immer mein, sie sind abgeglitten auf ihre eigenen Wege, ich habe sie wieder zu meinem Eigentum gemacht in Jesus Christus. Und die darauf eingegangen sind, die dürfen mir im wahren Dienst jetzt dienen. Ich habe einen Anspruch darauf, dass sie mir dienen. Ich habe einen Anspruch darauf, dass ich die Frucht meiner Rechtfertigung sehe, spricht der Herr. Jesus Christus sucht die Frucht seines eigenen Werkes, das Werk Gottes, seiner Hände Arbeit. Wir können es gar nicht eng genug sagen, es ist ja nur seine Arbeit. Und wir suchen das ja als Menschen auch, wir suchen die Frucht unserer Arbeit. Wenn wir gearbeitet haben in unserem Berufsleben, suchen wir das Resultat. In den Werkstücken, die wir herstellen konnten, ob sie gut gelungen sind. Und natürlich auch in dem Lohn, den wir dafür kriegen. Und da nimmt keiner dran Anstoß, wenn wir das suchen. Das ist selbstverständlich. Wir suchen das Resultat. Und so sucht Gott auch das Resultat und fordert geradezu das Resultat ein. Also das tausendjährige Friedensreich ist nicht nur ein Geschenk schlechthin für die Menschheit, die noch übrig ist und für das Volk Israel, sondern das ist in eine Inanspruchnahme der Frucht von Golgatha. Ich fordere für mich das sichtbare Zeugnis meiner Rechtfertigung für die Menschen ein. In Kapitel 6, Vers 7, auch vom Römerbrief, steht ja, denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Er ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Alle mit ihm gestorben, alle können mit ihm leben. Und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nie mehr stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen und somit über alle nicht, die sich in den Raum der Rechtfertigung haben hineinnehmen lassen und nun zum Gottesdienst erhoben werden. Also wir merken, es ist ein doppelter Segen, der hier am Ende der Heilsgeschichte sichtbar werden soll. Einmal ein Segen der Liebe Gottes über seine Geschöpfe, um deutlich zu machen, ich habe euch je und je geliebt, darum habe ich euch zu mir gezogen. Und eine Anspruchshaltung auf das Resultat des eigenen Werkes. Wir lesen schon auf den ersten Blättern der Bibel, wir erinnern uns sicher, was immer hinter den Schöpfungstagen stand, dass Gott seiner Hände Werk angesehen hat. Er prüfte sein Werk selbst. Und dann heißt es, und siehe, es war gut bei Menschen. Und siehe, es war sehr gut. Er prüfte sein Werk. Er wollte wissen, welche Frucht aus seiner Hände Werk entstanden ist. Und suchte geradezu die Veröffentlichung seiner Arbeit. Und das wird auch im tausendjährigen Friedensreich so sein. Jesus, der Messias, hat die Sammlung der Seelen für das irdische Reich aus den Stämmen Israels zu dieser Zeit dann abgeschlossen und wird für das himmlische Reich unter Juden und Heiden wirksam sein. das von Gott berufene Volk zum Dienst unter den Völkern, zum Dienst unter Israel, ist gesegnet durch den Segen, den der Herr verheißen hat schon bei Abraham, wer du sollst gesegnet sein und alle Völker sollen durch dich und in dir gesegnet werden. Dieser Segen, der hier verheißen ist, der wird in Fülle aufbrechen, den wird Gott wieder suchen. Er hat ihn nicht nur verheißen, sondern geradezu geht er, ich sage es menschlich, auf Entdeckung. Wo ist er jetzt? Mein Wort, er läuft seinem Wort buchstäblich selber voraus, um die Werdegänge seines Wortes in Empfang zu nehmen. Er spricht sie und empfängt sie wieder. Das findet dort auch im Friedensreich des Herrn statt. Dieses Volk und alle Völker, die sich beugen unter die Hand Gottes, sollen zur Ruhe kommen. Die Wanderschaft, die Suche, hat ein für allemal aufgehört. Heute sind die Menschen alle noch unterwegs. Sie suchen nach Ehre und Glück, nicht? Dieses Lied, ich bin durch die Welt gegangen, erzählt das ja. Sie suchen nach Ehre, Liebe und Glück und sie kommen belastet und unbefriedigt zurück. Sie sind auf der Suche. Und auch wir persönlich, wiewohl wir Jesus aufgenommen haben, suchen noch nach mehr Erfüllung. Es ist sicher nicht nur mir ein Gebetsanliegen, Jesus näher kennenzulernen, mehr in das Geheimnis des Glaubens hineingenommen zu werden. Es reicht mir nicht aus. Ich will mehr. Ich will das, was Gott mir bereitet hat. Ich möchte das Ganze aufnehmen. Ich weiß, dass ich Mangel habe. Dass das, was ich kenne von Gott, viel zu wenig ist und viel zu gering. Es ist nicht alles. Wir sind auch noch auf dem Wege. Unsere Erkenntnis des geistlichen Lebens ist auch noch Stückwerk. Aber es soll immer vollkommener werden, innerlich. Die Erfahrung mit dem Herrn. Und das bedeutet, dass auch die Menschen und das Volk Israel zur Ruhe kommen. Die Wanderschaft und das Suchen hat aufgehört. Darum lasen wir auch in Jesaja 32, dass die Gerechtigkeit, die dann offenbar wird, Ruhe und Sicherheit geben wird. Der Friede Gottes, ausgebreitet im Friedensreich, gibt Ruhe. Es ist fertig. Es ist vollbracht. Es ist geschehen, so haben wir gelesen, im Blick auf die Gerichte. Und die aus den Nationen gewonnenen Heiden durch den Glauben an die Gerechtigkeit Jesu, durch das Kreuz auf Golgatha, sind auch mit Israel dann zur Ruhe gekommen. Alles ruht innerlich in diesem Friedensreich. Keine Auflehnung ist mehr möglich. Der Satan ist gebunden. Selbst bei denen, die nicht in der Entscheidung für den Messias stehen, was ja am Ende des tausendjährigen Friedensreichs noch einmal offenbar wird, etliche Herzen haben sich nicht entschieden für ihn, können nochmal verführt werden, müssen aber in der Zeit des Friedensreichs zur Ruhe kommen. Zur Ruhe. Sie können nicht arbeiten auch. Das Böse kann nicht mehr arbeiten. Es muss ruhen. Diese endgültige Ruhe im Leben des Volkes Israel und unter den Gläubigen aus den Heiden durch den Frieden, gewonnen durch den Messias, soll kommen. So wie es auch im Hebräer 4 schon geschrieben steht, im Blick auf die Berufung des Volkes Israel, nicht nur auf den Anbruch, sondern auch auf den übrigen Teil Israels, auf das ganze Israel. Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Vers 9 weiter, darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Hier wird also Bezug genommen, dass es nachdem Israel aus Ägypten geführt worden ist ins Land Kanaan, noch nicht zur letzten Ruhe gekommen war. Das Volk muss noch eine andere beständige Ruhe finden können. Und das wird es finden in dem tausendjährigen Friedensreich, wenn der Messias gekommen ist, so wie wir schon jetzt Ruhe im Herzen durch den Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Wer also in die Ruhe Gottes einkommt, hört auf, mit seinen eigenen Werken Lebenssinn zu suchen. Es ist fertig, wir leben nur noch im Dienst vor dem Herrn. Wir bauen nichts Eigenes mehr auf, was uns zu einem wahren Leben verhelfen sollte. Wer zur Ruhe gekommen ist, bekundet, es ist alles da, es ist alles fertig, wir haben nur noch Anbetung, wir haben nur noch Gottesdienst vor uns. Alles, was wir tun, ist dann Gottesdienst. Die Ruhe im Paradies vor dem Sündenfall war ein Leben des Gottesdienstes. Es war nicht ein Leben aus eigenen Werken. Es war nicht ein Leben zu einem besonderen Leben hin, sondern es war das Leben, die Ruhe zum Leben aus Gott. Das wird in diesem tausendjährigen Friedensreich ganz besonders aufgehoben und hochgehoben werden. Dieser damalige Rest Juda Benjamin aus Babel sollte also diese Prophetie als Glaubensstärkung sehr tief aufnehmen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, und zwar eine solche, die nicht mehr gestört wird. Eine solche, die da bleibt und die auch vollkommen ist, die keine Ergänzung bedarf. Sie sollten erkennen, dass die Heilsgeschichte für sie und die Nationen zu einer wirklichen Vollendung kommen würde. Dass die Heilsgeschichte nicht endlos weitergeht und somit immer ein Auf und Ab im Leben des Volkes und des einzelnen Menschen zu verzeichnen ist. Wir persönlich sind ja auch froh, wenn es mal mit dem Auf und Ab in unserem Leben ein Ende hat. Den größten Stress haben wir durch dieses Auf und Ab. Da, wo wir merken, dass wir mal konstant eine Strecke gehen konnten, sind wir froh und fühlen uns befreit. Da werden wir gelassen und ruhig. Aber dieses ständige Auf und Ab lässt uns nicht zur gänzlichen Ruhe kommen. Und wir sehnen uns auch nach dieser gänzlichen Ruhe, wo nichts mehr verändert werden muss, sondern wo ein fließender Strom des Friedens sich voran bewegt. Israel sollte verstehen, dass es diese Zeit der Ruhe gibt und es nicht der leidende Knecht mehr sein muss. Denn in dem Auftrag, in dem Israel stand und steht, ist immer das Leiden mit eingebunden. Denn Gott zu dienen in dieser Welt bedeutet Leiden. Der Jesus sagt in Johannes 15 auch zu seinen Jüngern, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch doch auch verfolgen. Wenn sie mich Beelzebub genannt haben, machen sie das mit euch doch auch. Also seid eingedenk, dass das, was ihr hier vor Gott lebt, ein Leidensweg ist. Ihr seid ein leidender Knecht oder leidender Diener, Volk Israel. Aber auch hier sollten sie merken, dass die Funktion eines leidenden Knechtes eines Tages beendet ist, wenn die Ruhe eingetreten ist. Das Leiden hört auf. Das Leiden um der Wahrheit willen. In Matthäus 24, 9 sagt ja der Herr, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen, um meines Namens willen. Das heißt, dieser Hass wird erst aufhören, wenn das Volk, wenn die Gemeinde in die gänzliche Ruhe, in die Herrlichkeit Gottes eingeht. Vorher wird der Hass nicht aufhören und wir sind alle diesem Hass dann ausgesetzt. Jeden Tag, jede Nacht, unaufhörlich aus der unsichtbaren Welt, und es schlägt sich dann nieder in der sichtbaren Welt. Ihr werdet gehasst werden, um des Glaubens willen, von allen Nationen, um meines Namens willen. Dann wird es aber aufhören, am Ende der Zeit. Israel wird ein Segen mitten auf Erden für alle Nationen. Israel war ja ganz besonders, so haben wir uns das schon in diesen Tagen gesagt, immer ein Gegenstand des Hasses, weil Gott in diesem Volk war, es führte, sie bewegte, unter ihnen wohnt und wohnen wird. Das ist der alte Hass des Teufels, der ja schon in 1. Mose beschrieben wurde nach dem Sündenfall in Kapitel 3, Vers 15. Du wirst dem Samen des Weibes in die Ferse stechen. Das ist dieser alte Hass. Immer wieder stechen, immer wieder stören, immer wieder, wenn möglich, zerscheitern. Und in dem letzten Buch der Bibel wird ja immer noch dieser Hass, bevor dieses Friedensreich kommt, beschrieben. Wir haben es ein wenig gestreift in Offenbarung 12, Vers 13. Der Drache, nachdem er ja das Volk Israel, nachdem man sich entlarvt hat, wer er ist, und das Volk Israel verfolgen wollte, um es zu töten, heißt es, der Drache verfolgte das Weib, das das Knäblein geboren hatte, und nach Möglichkeit wollte er es umbringen. Der Hass geht bis zum Schluss. Es gibt keine Ruhe, es gibt keine tiefe Geborgenheit, äußere Geborgenheit unter denen, die an Jesus Christus glauben. Aber dann kommt die Zeit der Ruhe. Da hört der Hass auf. Da wird der Anspruch der Rechtfertigung Gottes in Jesus Christus geltend gemacht. Alles kommt zum Schweigen. Nichts darf sich in eigener Regie bewegen. Die Führung des Herrn geht über alle Nationen. Wir haben gelesen, dass es eine Aufgabe gibt in diesem Friedensreich, der alle Nationen nachkommen müssen. Nämlich alles, was übrig ist unter den Heiden. Unter den Heiden, und ich betone da nochmal, die gegen Jerusalem gezogen waren. Also Nationen, die gegen Israel waren, sind da nicht mehr. Da gibt es einen Überrest, der nicht gegen Israel ist, sondern sich untergeben hat, diese Messias. Diese müssen jährlich heraufkommen, anzubeten den König. Und das zum Laubhüttenfest. Wir können uns fragen, warum denn zum Laubhüttenfest? Gab es denn nicht wichtigere Feste in Israel? Zum Beispiel der Yom Kippur ist ja bis zum heutigen Tag das wichtigste Fest in Israel, der Versöhnungstag. Warum sollten sie nicht da heraufziehen? An drei Festen wurde ja allem, was männlich war und ist in Israel, geboten, hinaufzuziehen nach Jerusalem. 5. Mose 16, 16. Zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Das war ein göttliches Gebot. Zu den drei Festen sollten sie hinaufziehen nach Jerusalem. Und der Herr sagt, und dass ihr mir nicht mit leeren Händen erscheint. Ihr müsst kommen zu den drei Festen und eure Danksagung bekunden vor mir. Und meinen Namen ehren. Aber nun lesen wir, dass die Nationen ausgerechnet zu dem Laubhüttenfest kommen sollen und nicht zu den anderen beiden, die unter dem Gebot Gottes waren. Das Laubhüttenfest am 15. Tag des 7. Monats Tischri ist das Fest des Dankes. Des Dankens für das, dass Gott aus der Befreiung geführt hat. Aus der Knechtschaft zur Befreiung geführt hat. Dank für die Früchte des Landes ist vordergründig, ja. Aber sonderlich Dank für die Früchte der Freiheit. Für die Früchte der Freiheit. Darum Laubhüttenfest. Die Befreiung aus Ägypten. 3. Mose 23 lesen wir das. Ab Vers 40. Ich will es uns mal vorlesen. und sollt am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweigen und Maien, von dichten Bäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 42, 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel und soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also ein Fest des Dankens für die Früchte der Freiheit, für den Segen, den Israel in der Freiheit im neuen Leben empfangen hat. Und wer mal nach Israel gefahren ist zum Laubhüttenfest, wird sehen, dass man Laubhütten aufbaut, überdacht mit Palmwedeln und dass man mindestens einmal am Tag in dieser Laubhütte sich befindet und isst und miteinander spricht über die Freiheit, die Gott gegeben hat, aus Ägypten heraus und geführt ins gelobte Land. Und man nimmt genau diese Teile, die hier stehen, wie Palmwedeln und Bachweiden und dann auch noch so ein zitronenartige Frucht, Etrog, nimmt man in die Hand diese 3 Dinge und betet damit vor Gott. Um zu bezeugen, das hast du alles getan, du hast uns die Freiheit gegeben, wir wollen dir Dank sagen. Und wenn ihr da mal zusehen würdet, wie sich auch besonders arme, ultraorthodoxe Juden, die ja oft von Sozialgeld leben, Mühe geben, diesen Etrog, diese Zitronenfrucht auszusuchen und teuer zu bezahlen, dann staunt man, in welcher Liebe sie zu ihrem Gott stehen und ihm dienen möchten. Sie sparen oft schon lange auf diese kleine Zitronenfrucht, nur für dieses Fest. Und wenn Sie da für Ihre Begriffe, ich sage mal, einen Preis, wenn Sie dann 10 Euro bezahlen würden, nur für diese eine Zitrone, ist das viel Geld für Sie, für einen, ich sage mal, Sozialfänger, Empfänger, das noch zu kaufen. Und dann stehen Sie am Stand und beleuchten das von allen Seiten. Da darf nicht ein Punkt drauf zu sehen sein. Es muss genau sein, es muss gut sein. Für Gott muss das Beste sein. Und es muss auch haltbar sein, diese Woche, weil sie die ganze Woche mit diesen Symbolen in der Hand beten wollen, sich vor Gott verneigen wollen. Und sie tun es auch. Es ist ein wunderbares Bild zu sehen dann an der Klagemauer, wie sie alle diese Sträuße in der Hand haben und sich demütigen vor dem lebendigen Gott, niederwerfen, tief beugen, viele Mal hintereinander, dann wieder tanzen im Reigen und singen, Lobgesänge singen vor dem lebendigen Gott. Und wenn einer irgendwie eine Botschaft hat, weil er gerade einen Psalm an der Ecke liest, dann rennen sie alle dorthin und singen mit ihm gemeinsam und sagen Amen. Und dann hören sie wieder, da sagt auch einer was von Gott, dann laufen sie dahin, hören das und sagen Amen. Das stimmt. Sie geben sich hin, da aus Dankbarkeit für die Freiheit. Für die Freiheit, für die Frucht der Freiheit, die sie gewonnen haben. Und das ist ein vorgeschattetes Bild dafür, dass alle im 1000-jährigen Friedensreich diesen Dank über die Früchte der inneren und äußeren Freiheit sagen sollen. Dem, der allein befreien kann, dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Es gibt keinen Befreier unter den Religionen. In allen Religionen finden wir nur Knechtschaften vor. Du musst zusehen, wie du selbst aus dem Schlamassel kommst. Hier wird kein Angebot der Freiheit gegeben. Keine helfende Hand, die sagt, ich habe alles für dich getan, schließ dich mir an. Sondern siehe zu, wie du selber da herauskommst. Knechtschaft, über alle Maßen. Ja? Und wenn man das sieht, wie die armen Menschen ihr Geld hinstrecken, um Messen für ihre Verstorbenen lesen zu lassen, in der Hoffnung, dass es ihnen ein bisschen leichter im Fegefeuer geht, dann sieht man, wie geknechtet sie sind. Keine Hoffnung der Freiheit, keine Frucht der Freiheit, nur vor Augen immer wieder die Forderung der Knechtschaft. Du musst, du sollst. Aber im 1000-jährigen Reich sollen die Früchte der Freiheit gänzlich genossen werden. Also hier schon die Aufforderung zum Laubhüttenfest, Palmzweige, Bachweiden zu nehmen, die Freude zu zeigen und Dankbarkeit dem lebendigen Gott gegenüber, der die Freiheit geschenkt hat. In Matthäus 21 wird ja die Aufforderung gegeben, es soll dieser Tag der Laubhütten in eurem Herzen, in euer aller Herzen geschehen, nämlich zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr dann rufen werdet, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und hier steht in Matthäus 21,8 folgendes: Viel Volks breitete die Kleider auf den Weg, die anderen hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg, das heißt also Palmenzweige. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hier steht eigentlich im Hebräischen, so haben wir das mal lernen dürfen, Joshuana ben David. Einmal der Ruf, gib Errettung, du Sohn Davids, denn gelobt seist du, der da kommt im Namen des Herrn. Also Hosianna heißt Joshuana. Gib Errettung, du Sohn Davids. Du bist gelobt, der du kommst im Namen des Herrn. Und diese Erfahrung der Rettung mit den Palmzweigen, du kommst im Namen des Herrn, du machst uns frei, sollen alle genießen im tausendjährigen Friedensreich, Friede auf Erden. Und es sollte auch ein Opfer gebracht werden zum Laubhüttenfest. Nicht nur Dank aussprechen, sondern auch Dank bekunden. Nicht nur Dank mit Worten, sondern auch mit Taten. Da heißt es in 3. Mose 23, Vers 37, ich lese mal ab Vers 33 im Zusammenhang, vielleicht ist es besser verständlich. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israel und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage dem Herrn. Der erste Tag soll heilig sein, dass ihr zusammenkommt, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn opfern. Der 8. Tag soll auch heilig sein, dass ihr zusammenkommt und sollt eure Opfer dem Herrn tun. Denn es ist der Tag der Versammlung. Keine Dienstarbeit sollt ihr dort tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr sollt für heilig halten, dass ihr zusammenkommt und dem Herrn Opfer, Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und andere Opfer einen jeglichen Tages bringt. Also ist das Laubhüttenfest auch mit Opfer verbunden. Nicht nur mit Danksagung, mit den Worten, mit Beugung vor Gott, sondern bringen, Geschenke bringen, um zu bezeugen, dass ich nicht nur dankbar im Verborgenen, sondern auch öffentlich bin. Denn ich habe zwiefach Freiheit bekommen. Die Freiheit im Herzen und die Freiheit im äußeren Leben. Israel wurde aus Ägypten geführt in die Freiheit, um im Land Kanaan, in dem verheißenen Land, auch in äußerer Freiheit zu leben. Und solange sie beim Herrn blieben, funktionierte das auch. Dann heißt es immer wieder in der Bibel, und das Land war 40 Jahre still. Die Feinde regten keinen Finger drumherum. Sie genossen auch die äußere Freiheit. Darum, Laubhüttenfest kommt herauf einmal im Jahr, sagt Danke und bringt eure Geschenke, die Zeugnisse eurer Freiheit. Dieses Laubhüttenfest bedeutet also im tausendjährigen Friedensreich den Abschluss der Sammlung Israels und der Nationen durch das Heil in Jesus Christus. Hier findet also wirklich der Abschluss auch der Sammlung der Gläubigen aus den Nationen statt. Am Ende des tausendjährigen Reiches ist Schluss. Keine Sammlung findet mehr statt. Alles ist absolut fertig. Dann gibt es den neuen Himmel, die neue Erde, Heilsgeschichte, ist beendet. Völkisch, für das irdische Reich Gottes bedeutet es die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens und aller Knechtschaften, wo auch immer sie gewesen sind. Und geistlich, im Sinne des himmlischen Reiches Gottes, bedeutet es die Erlösung der Seelen aus Sünde und Tod durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Denn in Hebräer 10 lesen wir dazu, dass diese Erlösungen ewig sind. Sie sind nicht vorübergehende Erlösungen, sondern sie sind ewig und sie bleiben ewig. Das Reich Gottes auf Erden mündet gleicherweise in die Unsichtbarkeit hinüber. Es gibt keinen Wechsel. Das, was an Ruhe erlebt wird hier, in der Gegenwart des Messias, gleitet drüber und bleibt. Darum steht in Hebräer 10, Vers 14, dieses uns auch bekannte Wort, dass mit einem Opfer alle in Ewigkeit vollendet sind, die geheiligt werden. Mit einem Opfer ist eine Befreiung und Freiheit geschaffen, die nicht mehr verbessert werden muss, nicht geändert werden muss, die in Ewigkeit besteht. Hier verstehen wir das. Was dort offenbar wird im tausendjährigen Friedensreich, diese neue Freiheit, die bezeugt und bedankt werden soll am Laubhüttenfest, die nicht mehr verändert wird, die hinübergleitet in die Ewigkeit, zum neuen Himmel, neuer Erde. Denn was Gott befreit hat, das bleibt frei. So sprach der Herr Jesus ja auch zu den Juden damals, die gegen diesen Gedanken etwas aufbegehrten und sich versuchten, in ein gutes Licht zu stellen. Brauchen wir denn Freiheit? Wir sind doch Abrahams Kinder. Wir waren noch niemands Knechte. Doch ihr seid noch Knechte der Sünde. Und nur wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Da braucht es keine Verbesserung mehr. Der ist richtig frei in Ewigkeit. Aber wir brauchen ja auch nur in unser Leben hineinschauen. Da merken wir, dass das stimmt, was ich vorhin sagte, dass wir diese Freiheit noch gar nicht ganz entdeckt haben, sollen aber zu der Ruhe kommen, um sie gänzlich einzunehmen. Sie wird nicht verbessert, nicht vergrößert. Sie ist da, aber sie soll auch ganz erkannt und angenommen werden. Somit dient also das Laubhüttenfest heute der Rückerinnerung an die Befreiung der Sklaverei in Ägypten, als Prophetie aber auf das Künftige, die auf die künftige gänzliche Befreiung Israels und der Nation aus der äußeren und inneren Knechtschaft. Und wenn Danke gesagt werden soll von der Abordnung der Nationen, dann ist es auch zugleich eine Rückerinnerung an das, was in Jesus Christus geschehen ist, was zuvor an Befreiungskraft Gottes in Jesus Christus offenbar geworden ist. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns herausgeführt hast aus der äußeren Knechtschaft. Also, das Laubhüttenfest, genau das wird dazu genutzt, um diesen Dank aussprechen zu können mit Worten und zu bekunden mit Taten. Die Ehrung dem Erlöser zu geben über die Erlösung. Das Laubhüttenfest am Ende der Tage unter dem Messias soll auch noch aufzeigen, dass Gott alle Menschen liebte, Vergangenheit und liebt, Gegenwart, und wird auch die Menschen aus den Nationen sammeln. Es soll deutlich machen, ich habe euch schon immer geliebt. Ich habe euch ja befreit. Jetzt genießt ihr die Befreiung. Und sie sollen ja sagen, Gott, du hast uns schon immer geliebt. Auch diese Erkenntnis wird sehr hoch gehalten. Gott sucht seine Ehre. Er will deutlich machen, was er getan hat. Und alle sollen sagen Amen. Alle sollen das anerkennen. Ich habe bereits schon das getan zu einer Zeit, dass ihr hier sein könnt, so will der Herr sagen, wo ihr das noch nicht angenommen habt. Seht, dass ich euch nie in Wahrheit gezürnt habe, sondern schon immer nach euch gesucht habe. Ihr seid immer der Gegenstand meiner Liebe gewesen. Auch das soll dabei hervorgekehrt werden. Diese Sammlung auch der Menschen aus den Nationen und nicht nur die Sammlung Israels nach Jerusalem soll dies deutlich machen. Wir lesen unter anderem ja auch nochmal in Jesaja 2, 2 bis 3. Das möchte ich nochmal hervorheben, obwohl wir das schon uns vors Herz gestellt haben. Aber in diesem Zusammenhang, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazu laufen. Also das ist auch das Besondere. Nicht nur Israel, sondern alle Heiden werden auch dazu laufen. Und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs. Wir wollen dort Danke sagen, dass er uns schon immer geliebt hat. Wir haben gedacht, wir sind benachteiligt und er hat nur Israel vorgezogen. Wir lebten in Unwissenheit und Dunkelheit, so wie es Paulus dann gesagt hat. Gott hat eure Unwissenheit übersehen und sie haben schon alles gewusst. Nein, sie gehen dorthin, um Danke zu sagen. Du hast uns auch schon immer geliebt. Wir waren dir nie gleichgültig, aber du musstest den Weg zu unserem Herzen, zu unserer Nation bahnen und hast dir einen Diener auserwählt, der diesen Weg machen sollte, dein Volk Israel. Sie werden das in einem ganz anderen Licht verstehen, als sie es heute vielleicht noch sehen oder sich darüber wundern, welche Wege Gott geht. Sie kommen aus Dank über Golgatha, wodurch ja Juden und Heiden zu einer Einheit gemacht wurden. Auch das ist das Besondere im tausendjährigen Friedensreich, was wir als Gemeinde schon erleben im Unsichtbaren, dass Gott in Jesus Christus aus allen eins gemacht hat, aus Juden und Heiden. Und plötzlich sind dort auch Juden und Heiden, die zum Laubhüttenfest kommen und Danke sagen. Es geschieht das, was wir im 8. Kapitel in der letzten Freizeit vom Propheten Zacharia schon durchgenommen hatten und was in diesen Tagen in der Fragestunde schon mal anklang. Kapitel 8, Vers 20, 23. Weiter werden noch kommen viele Völker und vieler Städte Bürger und werden die Bürger einer Stadt gehen zur anderen und sagen, lasst uns gehen zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen auch mit euch gehen. Also einer animiert den anderen, jetzt nach Jerusalem zu gehen. So werden viele Völker und die Heiden in Haufen kommen, zu suchen den Herrn Zebaoth zu Jerusalem, zu bitten vor dem Herrn. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allerlei Sprache der Heiden einen jüdischen Mann bei dem Zipfel ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Wir wollen auch Danke sagen, dass er uns nicht vergessen hat. Ja? Diese Einheit, die es in Jesus Christus entstanden ist, soll ja kontinuierlich durch den Satan verhindert werden, noch in dieser Zeit durch die unterschiedlichen Religionen. Und man möchte natürlich die Religionen auch zu einer Einheit führen, aber ohne Erlösung. Eine Einheit ohne Erlösung und sprich ohne Freiheit. Eine Einheit zur Knechtschaft. Denn wer nicht erlöst ist in Jesus Christus, bleibt ein Knecht. Ein Knecht der Sünde. Und bleibt auch ein Knecht des äußeren Lebens. Der Teufel führt also zu der Einheit, will führen zu der Einheit der Knechtschaft, der Unerlöstheit. Aber Jesus führt zur Einheit alle zusammen, der Freiheit, der inneren und der äußeren. So lesen wir auch in Epheser 2 dieses wunderbare Wort über die Einheit, die durch Golgatha nicht nur untereinander aus den Nationen geschehen ist, sondern zwischen dem Volk Israel und den Nationen. Ab Vers 14, dann Vers 16 und 18, Jesus, er ist unser Friede, der aus beiden, jetzt wird von zwei Dingen gesprochen, das wird nachher erklärt, eins gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Vers 16, und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne wart und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geiste. Vers 15, er hat den Zaun weggenommen, nämlich das Gesetz und Geboten gestellt war, auf dass er aus Zweien einen neuen Menschen in ihm selbst schüfe und Frieden machte. Das heißt also, aus einem Juden und einem Heiden. Aus Zweien einen Menschen machte in ihm. Das ist das Wunderbare, was sich auch im Tausendjährigen Reich sichtbar in Erfüllung zeigt, dass hier aus Juden und Heiden eine gemeinsame Friedensgruppe, eine Freiheitsgruppe durch den Herrn entstanden ist. In Römer 3 lesen wir ja, Kapitel 3, wir haben ja schon einiges daraus zitiert, steht zunächst, alle sind Sünder, seien es die Juden, seien es die Heiden. In Kapitel 3, Vers 9 steht, was sagen wir denn nun? Haben wir irgendeinen Vorteil als Juden? Überhaupt keinen. Denn wir haben oben bewiesen vor dem Thron Gottes, dass beide Juden und Griechen alle unter der Sünde sind. Vereint in der Unfreiheit, vereint in der Knechtschaft, vereint in der Unerlöstheit. Sind alle vereint, ja? Und Vers 23 und 24 dazu gelesen, denn es ist kein Unterschied, sie sind alle Sünder, sie mahnen alle des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Und in Kapitel 10, Vers 12 lesen wir im Kontext dazu, es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen oder unter Juden und Heiden. Es ist allerzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Also diese Zusammenführung soll auch im Tausendjährigen Reich sichtbar werden, dass Gott aus diesen zwei entgegengesetzten Gruppierungen, Israel und die Heiden, die immer gegeneinander standen, eine Einheit in ihm geschaffen hat. Darum kommen sie gemeinsam zum Laubhüttenfest, ob Israeliten oder Vertreter aus den Nationen, um Danke zu sagen für die gemeinsame Freiheit, die gemeinsame Erlösung, die sie bekommen haben. 7 Tage sollte das Laubhüttenfest gefeiert werden. 7 Tage sollte mit großer Freude dieser Dank zum Ausdruck gebracht werden. Und wenn also hier im Tausendjährigen Reich dann diese Abordnung aus den Nationen nach Jerusalem kommen, sollen sie 7 Tage Opfer, Dankopfer bringen und Danke sagen. Sich beugen vor dem Herrn. Warum denn 7 Tage? 7 ist die Zahl für die Vollständigkeit in der Bibel. Das heißt, sie sollen nicht nur einen vorübergehenden Dank sagen und dann wieder ihre Wege gehen, sondern hier soll ein vollständiger Dank zum Ausdruck kommen über die vollständige Erlösung, über die vollständige Freiheit. Darum 7 Tage feiern. So steht es ja, haben wir es gelesen, in 3. Mose 23, 40. 7 Tage sollt ihr das tun, damit die Vollständigkeit über irdische und himmlische Erlösung bekannt wird, ausgesprochen wird, in der Tat gezeigt wird. Andere Vollständigkeitssymbole finden wir in der Bibel auch. Ich zitiere einige aus der Offenbarung, da geht es ja auch um 7 Gemeinden. Warum nur 7? Gibt es nicht mehr auf der Welt? Natürlich gibt es mehr, aber 7 ist die Vollständigkeit der Gemeinde. Oder 7 Leuchter. 7 Leuchter, Vollständigkeit des Lichtes und der Kraft Gottes. 7 Sterne, das sind die Boten, die Engel, die Gott in seiner Hand hält. Und die 7 Gemeinden auch in seiner Hand hält, die 7 Leuchter, das ist die Vollständigkeit. Es geht immer um den Begriff vollkommen, vollständig, alles. Deswegen nicht nur ein Teil Danke sagen, sondern vollständig Dank sagen, 7 Tage lang, ja? Oder steht in Offenbarung 5, die 7 Geister Gottes. Bin gewiss, dass es von der individuellen Zahl mehr gibt. Aber hier wird gesagt, die Vollzahl des Geistes Gottes, Vollständigkeit, da fehlt nichts an Kraft, da fehlt nichts an Aufmerksamkeit, irgendetwas vor und für Gott ausrichten zu können. Die 7 Siegel bedeuten ja auch Vollständigkeit des Handelns Gottes in seiner Gerechtigkeit, sei es im Gericht oder in der Gnade. In Offenbarung 10 lesen wir von 7 Donnern, die da gesprochen haben in Vers 3. 7 Donner. Johannes sollte die Reden des Donners nicht aufschreiben, aber auch hier wieder eine vollkommene Rede Gottes. Oder die 7 Posaunen und die 7 Zornesschalen. Was Gott tut, ist vollkommen und gründlich. Vollständigkeit. Und hier verstehen wir jetzt, warum sie das Laubhüttenfest feiern sollen, 7 Tage. Gott gebührt das Zeugnis von denen, die in die Freiheit gekommen sind, dass sie völlig frei geworden sind. Manchmal in der Seelsorge kommen ja Menschen, Wiedergeborene, Kinder Gottes, und sie klagen dann über dies und jenes, über Begrenzung in ihrem Leben. Und dann fragen wir uns ja einander, wie ist denn das mit der Erlösung in Jesus Christus? Hat er dich frei gemacht oder nicht? Hat er dich nur ein wenig frei gemacht oder ganz? Ja, dann kommen wir doch vor dem Angesicht des Herrn dazu, dass wir bekennen müssen, er hat mich ganz frei gemacht. Gut, dann bist du eigentlich frei. Dann musst du nur diese Freiheit entdecken. Aber klage nicht so, als ob du nicht frei wärst. Sage nicht nur ein wenig Dank für irgendetwas, sondern sage vollkommen Dank. Denn durch Jesus Christus bist du ganz frei. Und das sollst du erleben. Es liegt also nicht daran, dass du nicht ganz frei gemacht worden bist, sondern dass du die Freiheit nur noch nicht entdeckt hast. Und du musst sie einnehmen. Ja? Alle Nationen sollen mit Israel gemeinsam diese Ehrung über die Erlösung von der Erlösung und Befreiung von der Verführungsmacht des Satans, dem Schöpfer aller Dinge, geben. Jerusalem, wo zur Zeit dieser Aussage, dieser Prophetie von Zacharia noch die Zerstörung vor Augen steht, Furcht und Sorge herrscht, soll genau dieser Punkt, wir stellen uns das mal bildlich vor, und das ist unglaublich, wenn wir dort stehen würden, würden wir sagen, nein. Das soll dieser Ort werden, wo das alles geschieht, was gesagt worden ist. Wie stehen dort Jerusalem, die Steine zerstört. Was? Hier soll 7 Tage laut Laubhüttenfest gefeiert werden? Da kommen die Leute aus den Nationen, vielleicht sogar noch aus Persien, da wo wir gerade gefangen gewesen sind, aus Ägypten. Ja, steht ja auch hier geschrieben. An diesem Ort können wir nicht glauben. Können wir nicht glauben, dass hier einst Gott, der Messias, sitzt und das alles geschieht, was wir dort hören. Das Sichtbare streitet oft gegen das Unsichtbare. Aber es sollte geschehen und sie sollten lernen, das Unsichtbare höher zu achten als das Sichtbare. Das Ewige immer höher zu achten als das Zeitliche. Das ist wichtig, damit wir nicht im Kleinglauben untergehen. Gott in Jesus Christus wohnt unter seinem Volk. Die Schekina, die Wolkensäule der Gnade Gottes, ist wieder und ganz vollkommen gänzlich unter ihnen. Darum heißt es auch im Propheten Hesekiel, wir lesen ja mal parallel aus den Propheten, weil sie sich ja ergänzen, in diesem tausendjährigen Reich, in diesem Friedensreich, wenn der Tempel wieder gebaut ist, heißt es, dass diese Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, wieder Einzug hält in den Tempel. Sie kommt vom Morgen, von der Richtung des Ölberges, da wo die Wiederkunft Jesu stattfand, und steigt hinein in das Heiligtum des Tempels. Und er führte mich wieder zum Tor gegen Morgen, und siehe, die Herrlichkeit Gottes Israels kam von Morgen und brauste, wie ein großes Wasser braust, und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und Vers 4 und 5, und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein zum Hause durchs Tor gegen Morgen, und da hob mich ein Wind auf und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Diese Wolkensäule, die Schechina, die ist ja schon vor der Zerstörung des ersten Tempels gewichen. Seitdem hat man sie nie wieder erlebt in Israel. Aber da heißt es, angesichts von Schutt und Asche, die Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes, wird das ganze Haus wieder erfüllen. Darum haltet fest im Glauben. Bleibt an dem, was der Herr euch gesagt hat, und ihr werdet erleben die gänzliche Freiheit innen und außen. Zum Schluss, am Ende des Propheten Ezekiel steht ja dann auch dieses kleine Zeugnis. Vers 35, Kapitel 48. Alle müssen dann sagen, nur noch eines. Sie können ja gar nichts anderes mehr sagen vor Staunen. Hier ist der Herr. Hier ist der Herr. Dieser Satz genügt, um alles zu beschreiben, was Gott gemacht hat und was dann erlebbar ist. Alle danken dem Herrn und sagen, hier ist der Herr. Keiner wird Mangel haben, weder innerlich noch äußerlich. Sie werden Speise für Leib und Seele haben. Mangel haben nur die, die dann zurückgezogen diese Ehrung der Dankbarkeit Gott in Passivität nicht geben. Über die wird es nicht regnen. So verstehen wir also ganz neu, nicht nur Israel, sondern auch die Nationen, wir persönlich sind aufgefordert, das Staunen vor Gottes Angesicht zu lernen. Und das Staunen trägt uns auch durch die Zeit, durch die Niederung dieser Zeit. Wer im Staunen bleibt, dem ist geholfen. Und er wird befähigt, auch anderen zu helfen. Er wird nicht nur gesegnet, sondern auch ein Segen sein für den Nächsten. Und das sollte Israel ermutigt haben und uns alle auch.